die war hart umdrängt. Denn Paulus, von ihm wissen wir, dass er derjenige war, der im Gefängnis gesessen hat. Nicht wegen Eigenverschulden. Epaphras war einer, der in Kolossä das Wort verkündigte. Epaphras war der Verkündiger in Kolossä. Er war der Gründer der Gemeinde. Nein, Christus hat die Gemeinde gegründet. Christus hat die Gemeinde gebaut. Christus hat die Gemeinde bewahrt. Aber es bedarf einer Person namens Epaphras, die das Wort den Menschen weitergegeben hat. Und Epaphras machte sich auf den Weg zu Paulus und möchte seinen Kummer loswerden. Auch diese Gemeinde war bedrängt. In dieser Gemeinde war auch nicht immer alles rosig. Diese Stadt, sie liegt in der Provinz Asien, in der römischen, und die Gemeinde bestand aus heiligen und treuen Geschwistern. Es waren Mitglieder und sie standen in der Gefahr, dem Einfluss, den die Gemeinde hatte, nachzugeben. Der Einfluss von außen war das Problem. Ihr müsst euch das so vorstellen, in Kolossä versucht eine Gruppe, vielleicht wie wir, an dieser Wahrheit festzuhalten. Die Gemeinde Gottes. Und von außen kommen die Griechen mit ihrer Lehre. Die Griechen hatten diese Lehre, wir beten die Götzen an. Wir beten zu Zeus, wir beten zur Aphrodite, wir beten zum Hermes und dann haben sie noch einen Jesus dabei gestellt. Und zum Jesus beten wir auch. Und dieser Einfluss kam auf diese Gemeinde. Es war für sie völlig in Ordnung. Es war richtig. Für sie war es eine richtige Option, mehrere Götter anzubeten. Die Juden waren da völlig anderer Meinung. Sie hatten den einen Gott, den Gott des Alten Testaments. Und doch auch sie hatten eine Schieflage. Sie waren der Meinung, das Gesetz macht uns heilig. Nur durch das Gesetz bekommen wir diese Hoffnung im Himmel. Je heiliger oder je mehr ich dieses Gesetz befolge, desto heiliger werde ich. Und dann ist mir der Himmel sicher. Das war deren Heilssicherheit, das Gesetz. Und wenn wir über den Inhalt nachdenken, so musste ich mir diese Frage stellen, warum schreibt Paulus an die Kolosser? Warum verwendet Paulus Gebete für diese Gemeinde? Warum schreibt er den Kolossern, dass die Hoffnung im Himmel aufbewahrt ist für sie? Und den ganzen Brief gelesen und immer wieder musste ich nachfragen, warum, warum, warum? Paulus war in der Gefangenschaft. Und ich finde es so interessant, ein Epaphras kommt zu Paulus und bringt ihm Brüder und Schwestern im Herrn vor. Paulus kennt sie noch nicht einmal. Aber diese Geschwister wachsen ihm ans Herz. Er wusste, es ist nicht irgendeine Gemeinde. Es ist die Gemeinde Gottes. Und deswegen fing er an, für sie zu beten. Deswegen fing er an, für sie einen Brief zu verfassen. Ich habe hier eine PowerPoint mitgebracht. Macht ihr die erste Folie bitte? Ja, danke. Was wissen wir über die Kolosser? Die Kolosser sind aufrichtige Christen. Paulus korrigierte nicht ihren Glaubensinhalt, so wie bei den Korinthern. Paulus sagte, das, wovon ihr gehört habt, von dem Epaphras, eure Glaubensinhalte, sie sind richtig. Haltet an diesen Glaubensinhalten fest. Das Ursprüngliche ist richtig. Die falschen Lehren von außerhalb, das war die Herausforderung. Die der Griechen, die mit ihren Göttern, die der Juden mit ihrem Gesetz, das war ihre Herausforderung, der sie begegnen mussten. Die Kolosser kamen in eine Zuversichtskrise. Hattest du schon mal eine Zuversichtskrise? Wir Menschen, wir sind nie davor bewahrt. Und eine Zuversichtskrise bedeutet, ich verliere meine Zuversicht. Die Kolosser wussten, allein der Glaube an Jesus Christus ist, der mich rettet. Meine Hoffnung ist im Himmel aufbewahrt. Und durch diesen heftigen Druck von außen kamen sie in eine Krise. Bin ich wirklich errettet? Paulus lässt sie nicht stehen und gibt ihnen eine Lösung mit in diesem Brief. Er sagt, macht euch nicht verrückt von den Einflüssen der Irrlehrern oder der Juden, die mit ihrem Gesetz kommen. Besinnt euch einzig und allein auf Jesus Christus. Das ist die Zentralbotschaft. Besinnt euch auf Jesus Christus und für das, was er für euch getan hat. Mit diesen kleinen Hintergrundinformationen gehen wir in den Brief hinein. Vers 1, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus. An wen? An die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist ein Brief an eine Gemeinde. Und ich stellte mir die Frage, wie gehen wir mit einem Brief um? Wenn ich einen Brief nach Hause bekomme, und das ist ein Werbebrief, dann landet dieser Brief meist ungeöffnet in den Papierkorb. Wenn aber ein Brief kommt mit einer Behörde vom Land, von Johann oder von Gemeinde Marienheide, diesen Brief öffne ich auf jeden Fall. Weil dieser Inhalt kann mein Leben verändern. Die Behörde ist das Ausschlaggebende. Der Inhalt ist wichtig, der Verfasser etwas weniger. Genauso auch hier. Wenn wir einen normalen Brief bekommen, ist die Behörde das Wichtige, der Inhalt ist das Wichtige. Der Sachbearbeiter hat eine niedrigere Stellung. Und Paulus wollte hier nicht mit seinem Namen beeindrucken, als er das geschrieben hatte, Paulus, Apostel Jesu Christi. Nein, er wollte damit klarstellen, ich bin ein Apostel, ich bin Gesandter, ich bin Botschafter, ich habe eine Nachricht und das ist nicht meine Nachricht, es ist eine Nachricht von Gott, unserem Vater. Es ist von dem Heiligen Geist inspiriert. Dieses Wort ist wahr. Und zugleich geht er auf den Empfänger ein. Er beschreibt sie hier an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä. Es war üblich, dass man am Anfang zu einem Brief die wichtigsten Punkte angesprochen hat, an die Heiligen und an die Brüder, an die treuen Brüder. Wenn wir über das Wort heilig nachdenken, so wird das heute auch wieder verzerrt. Wenn wir heute über Heiligung nachdenken oder über heilig nachdenken, dann wird die Welt uns eher sagen, du bist nicht schuldig, sondern es ist okay, wenn du Schuldgefühle hast. Aber die Schuld einzugestehen, das ist heute wieder gegen den Zeitgeist. Die meisten kümmern sich heute um die Schuldgefühle, aber nicht um die Schuld. Und heilig bist du dann, wenn du erkennst, ich bin schuldig vor Gott. Ich gehe mit meiner Sünde ans Kreuz. Ich bringe sie vor Gott. zu erkennen, es musste dafür bezahlt werden. Und diese Menschen wurden heilig genannt. Diese Menschen haben erkannt, wir brauchen Jesus Christus, um gerettet zu werden. Paulus macht ihnen hier das Kompliment, ihr seid heilig. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir so einen Brief bekommen und jemand sagen würde, du bist heilig, ihr seid heilig, ihr Evangeliumsgemeinde, ihr seid heilig. Paulus gibt ihnen das zweite Kompliment und sagt, ihr seid treu, treu in eurem Glauben. Sie waren so einem Druck ausgesetzt und er ermutigt sie hier in ihrem Glaubensleben. Paulus ist nicht sparsam. Er sagt das dritte Kompliment, ihr Brüder. Wisst ihr, wie wichtig es ist, in einer Unsicherheit von jemandem zu hören, von dem Wort Gottes zu hören, dass wir Heilige sind, dass wir Treue sind, dass wir eine Einheit sind. Wir sind Brüder und Schwestern im Leib Christi. Wir sind mit ihm begraben. Wir sind aber auch mit ihm auferweckt durch den Glauben und nicht durch Werke. Paulus möchte sie hier herausfordern, in eine wachsende Erkenntnis zu kommen. In dieser Wahrheit, dass sie verstehen, dass Gott den Heiligen und Gläubigen allein durch das Kreuz ansehen kann. Wenn Gott uns ansieht, dann sieht er auf das Kreuz. Wenn Gott dich ansieht, dann sieht er Jesus in dir. Und weil er Jesus in dir sieht, weil er sein Erlösungswerk in dir sieht, bist du heilig und gerecht. Paulus grüßt sie nun mit einem wunderschönen Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Im Norden von Deutschland sagt man Moin, haben wir letzte Woche festgestellt. Im Süden von Deutschland sagt man Servus. Das ist eine normale Begrüßungsart. Hier begrüßen wir uns auch ein wenig anders. Wir sagen Moin, Moin. Unter Christen sagen wir manchmal sogar Shalom. Und Paulus nimmt hier ein Grußwort. Er spricht hier zwei Gruppierungen an. Einmal die Griechen und die Juden. Die Griechen, wenn die sich begrüßt haben, dann haben sie gesagt, Gnade sei mit dir. Wenn die Juden sich getroffen haben, haben sie gesagt, Friede sei mit dir. Heute sagen wir manchmal abgekürzt Shalom. Paulus, er nahm beide zusammen und zeigte ihnen auf, dass dies nicht nur eine Grußformel ist, sondern es ist etwas ganz Wichtiges. Es hat eine höhere Ebene. Wenn wir darüber nachdenken, wenn wir jemandem sagen, Gnade sei mit dir, dann bedeutet es, Gott hatte Gnade mit dir. Gott hatte Gnade und Erbarmen mit dir. Warum? Weil er seine Liebe bewiesen hat und er starb für uns. Der Friede ist die Folge der Gnade. Erst wenn ich die Gnade Jesu Christi angenommen habe, folgt daraus der Friede. Der Friede ist die Folge in meinem Leben. Paulus und Timotheus, sie standen vor einer großen Herausforderung, dieser Gemeinde zu helfen. Epaphras bat sie um Hilfe. Und sie wollten den Blick der Gemeinde auf Christus hinrichten. Sie wollten aufzeigen, was ihre eigentliche Hoffnung, was ihre eigentliche Gerechtigkeit ist. Und bevor sie das taten, fielen sie auf die Knie. Sie fielen auf die Knie und beteten für diese Gemeinde. Paulus betet nicht zu den Göttern, sondern er betet zu dem einzig wahren Gott. Es gibt viele Menschen, die von sich behaupten, dass sie Liebe haben. Aber diese Menschen, musst du sie mal fragen, ob sie auch wirklich an den Herrn Jesus Christus glauben. Andere Menschen wiederum behaupten, ich habe Glaube, aber du wirst in ihrem Leben keine Liebe finden. Wir können Glaube und Liebe nicht auseinanderziehen. Liebe ohne Glaube ist bedeutungslos. Es bedarf der Glaube und der Liebe. Deswegen dankt Paulus hier dem einzig wahren Gott. Denn er bewirkte in den Kolossern diesen Glauben. Er bewirkte in den Kolossern diese Liebe. Paulus dankte für die Hoffnung, die im Himmel aufbewahrt ist. Ich freue mich immer wieder, wenn neubekehrte Menschen ergriffen sind über das Erlösungswerk Jesu Christi. Ihre Freude ist so groß, sie wurden herausgeholt. Und verglichen mit dem Volk Israel war es ähnlich. Sie waren in einer Sklaverei. Ohne eine Aussicht auf Befreiung kam Gott und holte sie heraus. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie sangen Gott ein Lied. Sie danken Gott für diese Befreiung. Und genau das erleben wir auch immer wieder im Leben der Neubekehrten. Sie freuen sich so ihrer Errettung. Doch dann kommt Ernüchterung. Dann kommt Leid in ihr Leben. Und sie fangen auf einmal an zu zweifeln. Diese Hoffnung ist nicht nur eine leere Hoffnung, sondern diese Hoffnung ist gekommen mit einem Evangelium. Dieses Evangelium zeigt uns auf, du bist Sünder. Aber es lässt dich da nicht stehen, sondern es sagt dir, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung am Kreuz, es gibt Hoffnung bei Jesus. Jesus ist deine Hoffnung. Das Wort hier Wahrheit steht im Gegensatz zu den Philosophen und Irrlehrern. Das Evangelium vom Kreuz ist die absolute Wahrheit, die einzig richtige Wahrheit. Und wenn wir über Wahrheit nachdenken, so wird es heute genauso debattiert und diskutiert. Es gibt keine einzige Wahrheit. Es gibt mehrere Wahrheiten in unserem Umfeld. Aber für die Gemeinde Gottes soll es nur eine Wahrheit geben. Vers 6 bis 8. Das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unseren geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Paulus beschreibt hier die Folgen dessen, wenn man das Evangelium verkündigt, dann bringt es gleichzeitig Frucht und es wächst. Und dies ist ein übernatürlicher Charakter des Evangeliums. Wenn wir aus der Natur eine Pflanze nehmen, dann wissen wir, diese Pflanze muss erst einmal wachsen, um Frucht zu tragen. Diese Pflanze ist am Anfang viel zu klein, um die Äpfel zu tragen, um sonstige Früchte zu tragen. Deswegen muss diese Pflanze erstmal wachsen, um Frucht zu bringen. Und hier sehen wir, das Evangelium ist etwas, was Frucht bringt und wächst zugleich. Vers 7, so habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Paulus erwähnt Epaphras als einen treuen Diener für Christus. Ich fand es interessant, dass in dem Brief einige Dinge über diesen Epaphras steht. Epaphras war einer, der lehrte. Wenn wir zurück nach Kolosser nochmal denken, zum Ursprung, Epaphras war einer, der das Wort verkündigte. Epaphras war einer, der das Wort der Gemeinde lehrte. Er war ein Sklave von Gott. Epaphras wird beschrieben als ein treuer Diener für seine Brüder und Schwestern. Das sind für mich so wertvolle Punkte und für mich auch gleichzeitig immer diese Hinterfragung, wer bin ich? Würde mich jemand genau so beschreiben, wie der Paulus den Epaphras beschreibt? Epaphras, werden wir in dem Brief herausfinden, er arbeitete nicht einfach nur so mal eben. Er hat seinen Dienst ernst genommen. Er arbeitete mit viel Mühe. Epaphras war einer, der trägt die Last des anderen. Ihm war das nicht egal, wenn der eine Last zu tragen hatte. Er trug die Last des anderen im Alltag mit. Im Gebet trug er es mit. Er redete nicht schlecht über die Geschwister. Denn das finden wir im Vers 8, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Und das Gebet geht über, aus einem Danken wird ein Bitten. Paulus dankte für den Glauben. Paulus dankte für die Liebe. Paulus dankte für die Hoffnung, die sie haben. Und jetzt hat er auch eine Fürbitte. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit was? Mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Damit, wofür sollten sie erkennen? Damit sie des Herrn würdig wandeln und ihm in allem wohlgefällig seid. In jedem guten Werk. Fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes, wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Warum genau Erkenntnis? Wir können in Johannes 17, Vers 33 nachlesen, da heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Deswegen ist Erkenntnis so wichtig. Er betet, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis Gottes und würdig wandelt. Die Kolosser standen in der Gefahr, durch die überredenden Worte der Menschen beeinflusst zu werden. Die Philosophen hatten einen Einfluss auf diese Gemeinde. Die Juden hatten einen Einfluss. Es war alles leerer Betrug, aber dennoch hatten sie einen Einfluss. Erkenntnis bekommt man nicht von der Natur her. Erkenntnis hat keiner von uns in die Wiege hineingelegt bekommen. Erkenntnis bringt Unterscheidungsvermögen von dem, was Gottes Wille ist, und der Menschenwillen. Warum beteten sie für die Erkenntnis, damit sie würdig wandeln? Ich kann nicht sagen, ich wandle würdig, aber ich habe keine Erkenntnis von Gott. Gott zu erkennen bedeutet zum Anfang, ich erkenne ihn in meiner Sündhaftigkeit. Und das ist Gnade, wenn ich zu ihm komme und meine Schuld zu ihm bringe. Das ist mein Heil. Aber diese Erkenntnis, sie soll nicht stehen bleiben. Sie soll weitergehen. Ich darf das Wort lesen. Ich darf in diesem Wort immer mehr erkennen durch seinen Geist. Ich darf erkennen, dass ich Jesus Christus habe. Und weil ich Jesus Christus habe, habe ich Anteil am Erbe, habe ich die Hoffnung im Himmel. Das Erkennen führt dazu, dass ich weiß, ich habe mein Erbe im Himmel. Ich habe das Erbe allein durch Jesus Christus. Eine falsche Erkenntnis wäre, wenn ich sage, ich muss mehr stille Zeit machen, ich muss mehr beten, ich muss mehr lesen, ich muss das tun, damit meine Hoffnung wächst, damit meine Hoffnung da ist im Himmel. Das wäre die falsche Erkenntnis. Das ist gut, dass wir das anstreben, mehr stille Zeit, mehr zu beten. Denn Paulus sagt von sich, er betet alle Zeit für sie. Aber dennoch ist es nicht etwas, was wir als Pflicht tun müssen. Es soll eine Freiwilligkeit sein. Der nächste Punkt, in jedem guten Werk fruchtbar zu sein. Gute Taten. Hier ist es auch hilfreich zu verstehen, dass wir erinnert werden, dass man nicht durch gute Taten gerettet wird, sondern wir wurden gerettet zu was? Zu guten Taten. Die guten Werke, die guten Taten ist das, was Jesus Christus schon uns bereithält. Wir dürfen in ihnen wandeln, wir dürfen diese tun, wir dürfen diese umsetzen. Und wir werden nicht durch gute Werke gerechtfertigt, sondern wir wurden gerechtfertigt durch Jesus Christus. Und jetzt dürfen wir diese guten Taten tun. In der Erkenntnis wachsend, Gott besser kennenlernen. Wir finden hier eine Steigerung in diesem Text der Erkenntnis. In Vers 6 haben wir gelesen, sie haben die Gnade Gottes erkannt. Sie haben erkannt, dass sie Jesus Christus brauchten. Sie haben es erkannt, dass sie durch ihn gerechtfertigt sind. Im Vers 9 lesen wir, sie hatten Erkenntnis seines Willens. Sie wussten, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. In Vers 10 ist die nächste Steigerung. Sie waren wachsend in der Erkenntnis. Wachsend in der Erkenntnis ist ein Prozess. Ist das, wofür ich mich immer wieder hingeben muss. Ich gehe in das Wort Gottes. Ich suche nach ihm, ich suche nach seinem Willen, ich suche nach dem, was er für mein Leben möchte. Ich suche nach dem, wie er sich den Erlösungsplan ausgedacht hat, geplant hat. Und darin erkenne ich seine Absichten für mich. Kraftvoll ausharren. Oder der Text sagt es, in allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Auch hier gibt es wieder eine Reihenfolge, eine Steigerung. In Vers 9 betet er um Erfüllung, dass sie erfüllt werden. In Vers 10 betet er um ein Leben, das Frucht bringt. Vers 11 betet er um die geistliche Kraft. Hier ist es auch wichtig, dass wir wissen, ich muss, um erstmal überhaupt Frucht bringen zu können, erfüllt sein mit was? Mit Jesus Christus, mit seinen tiefen Wahrheiten. Wenn ich weiß, dass mein Erlöser mich so sehr geliebt hat, dass er für mich bezahlt hat und ich voll von ihm bin, dann sprudelt mein Mund, mein Herz über. Dann geht es über in mein Leben. Aus Dankbarkeit bringe ich ihm Frucht. Und der letzte Punkt, er betet um die geistliche Kraft. Weshalb wollte Paulus und Timotheus, die Christen, dass sie wirklich diese Kraft hätten? Viele beten heute um die Kraft des Herrn, damit sie Tote auferwecken. Damit sie Blinde sehend machen, dass Lahme gehen, Dämonen austreiben. Heute haben wir den Druck von außen, dass es so wichtig ist, dieses zu besitzen, dieses Wunder zu erleben. Aber das war hier nicht das Ziel des Gebets, sondern dass die Kraft gebraucht wird, damit das Kind Gottes ausharrt. Ausharrt mit aller Langmut. Ein sehr altes Wort. Aber wir leiden wegen unserer natürlichen Kreatur. Der können wir nicht entgehen. Auch die Kolosser konnten der nicht entgehen. Sie waren immer noch in Kolossee, so wie Paulus es zu Anbeginn geschrieben hat. Ihr treuen Brüder in Christus in Kolossee. Auch wir sind immer noch in unserem Leib. Aber wir müssen nicht irgendwie ausharren, sondern wir dürfen in diesem Ausharren uns freuen. Uns freuen an Christus, an den Sieg, den er für uns errungen hat. Wir dürfen uns freuen an das Leben in Christus. Christus zu preisen in meinen Versuchungen, das ist die Herausforderung, das ist das Gebet, was Paulus hier betet. Denn sie standen in dieser Versuchung, den Griechen nachzugeben oder doch den Juden nachzugeben, damit ich doch irgendwie gerecht vor Gott werde. Christus zu preisen im Leid, das war sein Gebet. Christus zu preisen, auch wenn sein Wille ein anderer ist für mein Leben als mein Wille. Paulus, er betete das nicht nur für die Kolosser. Denn wenn wir die Geschichten über Paulus wissen oder nachlesen in dem Wort Gottes, dann werden wir feststellen, es war einer, der im Leid Gott gedankt hatte. Er saß im Gefängnis, nicht weil er ein Verbrecher war, sondern weil er ein Verkündiger Gottes war. Und er freute sich in diesem Leid, er freute sich inmitten dieses Gefängnisses, weil er wusste, ich leide um Christi Willen. Die Situation war eine, die wirklich ausgeharrt werden musste. Diese Situation war nicht einfach. Aber in dieser Situation durfte er Freude in Christus haben. Die letzten Punkte in Vers 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Paulus dankt hier nochmal am Ende und fordert sie auf zum Danken. Er hat uns errettet. Besinnt euch noch einmal. Ihr braucht nicht Jesus und. Ihr braucht nicht Jesus und den Hermes und die Aphrodite, den Zeus. Nein, ihr braucht Jesus allein. Er ist es, der mich errettet. Er ist es, der mich versetzt hat in das Reich seines Sohnes. Er ist es, der mich erlöst hat, der mich freigesprochen hat durch sein Blut. Wisst ihr, Gott der Vater hat uns Menschen, als wir zu diesem Kreuz gekommen sind, in das Licht gestellt. Er hat uns aufgezeigt, wer wir waren. Mit all unseren peinlichen Sünden, mit dem Dreck. Und allein Jesus Christus war in der Lage, dies zu bereinigen. Allein Jesu Opfertod war in der Lage, mich wieder vor Gott gerecht dastehen zu lassen. Ich bin rein durch Jesus Christus. All unser Versagen wird durch ihn gereinigt, was fortwährend auch noch passiert. Wir sind nicht nur noch heilig, wir tun nicht nur heilige Dinge, aber wir sind heilig, weil wir mit unserem Versagen zu Jesus Christus kommen. Christus ist allein meine Rettung. Nicht das Gesetz der Juden. Nicht das Gesetz macht mich heilig und noch heiliger, sondern Christus allein. In Jesus Christus ist meine Erlösung. Jesus Christus ist der Grund und der Mittelpunkt, den Paulus hier auch den Kolossern vorstellt. Er ist der, auf den ihr schauen dürft. Ihr müsst euch nicht ablenken. Ihr könnt eurem Heil sicher sein. Egal, was die Menschen sagen, schaut auf Jesus Christus. Er ist meine bleibende Rettung. Er ist meine lebendige Hoffnung, die ich im Himmel haben darf. Wisst ihr, es gibt Freuden auf dieser Erde, die können mir genommen werden. Ich kann mich freuen an einem Auto und wenn es geklaut wird, habe ich keine Freude mehr. Aber diese Hoffnung auf Herrlichkeit, diese Hoffnung auf Jesus zu setzen, diese Hoffnung ist im Himmel aufbewahrt worden für uns. Und daran dürfen wir uns freuen, das kann nichts und niemand nehmen. Und so wie damals die Kolosser ermutigt worden sind, dass das Evangelium, was sie gehört haben von Jesus Christus, dass das richtig ist, dass sie daran festhalten dürfen und sollen, möchte ich uns heute genauso ermutigen. Halten wir fest an diesem Evangelium, an diesem Wort der absoluten Wahrheit. Es gibt nicht mehrere Wahrheiten, es gibt diese einzige Wahrheit. Jesus Christus ist gestorben und wir bedürfen ihn. Und er allein ist meine Qualifikation, dass ich Erbe bin. Amen.